Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Buchplausch. Anne, hallo.
Hallo Anja.
Hi. Und wir sprechen heute über das Thema Biografien. Es gibt so viele tolle, da kennt ihr bestimmt auch ganz viele. Ich schicke schon mal voraus. Wir freuen uns über eure Buchempfehlungen wirklich sehr. Wir nehmen die gerne auf und verteilen die, weisen darauf hin, auch auf Social Media und so. Wir finden es ganz toll, den Austausch, den wir mit euch haben, den wir hoffentlich auch in Bezug auf die Biografien haben werden. Wir haben uns ein paar ganz unterschiedliche rausgesucht, die euch hoffentlich neugierig machen. Wenn ihr sie schon kennt, dann habt ihr vielleicht auch ein freundliches Nicken jetzt, wenn ihr uns zuhört und sagt, oh ja, Mensch, stimmt, habe ich gelesen, war toll. Insofern starten wir einfach gleich mal durch. Eine Frage vorab, Anne, was macht für dich eine gute Biografie aus? Also wann greifst du dazu und sagst, oh ja, das will ich jetzt lesen?
Ich würde sagen, wenn mich das Schicksal der Person interessiert, aber auch wenn ich schon weiß, dass, also zum Beispiel, meine Empfehlungen sind, glaube ich, alle autobiografisch. Deswegen hauptsächlich, wenn ich weiß, dass die Person auch gut schreiben kann.
Ja, okay. Also wenn man dem einfach ein bisschen folgen kann und dranbleiben kann, ne? Ja, das stimmt.
Und wie sieht es bei dir aus?
Ähnlich. Es ist tatsächlich so ein bisschen so die Neugier, wenn es um bekannte Persönlichkeiten geht, dass man einfach so ein bisschen mehr erfährt als das, was man normalerweise vielleicht in der Zeitung liest oder sonst vielleicht an Rezensionen gelesen hat und sagt, Mensch, ich will eigentlich wissen, was in diesem Menschen steckt. Einfach zu wissen, vielleicht auch, wie ist er so geworden, wie er ist? Was ist da eigentlich genau passiert? Sowas, das macht mich einfach sehr neugierig. Dann lese ich das. Also werdet ihr auch gleich sehen bei den Empfehlungen. Das ist eine wilde Mischung, die wir heute hier zusammengestellt haben.
Ja.
Und wild fängt es gleich mit deiner ersten an, Anne. Sehr wild.
Genau, das stimmt. Es ist die, sage ich jetzt mal, Aufstieg- und Absturzgeschichte von Benjamin von Stuckrad-Barre, und zwar Panikherz. Benjamin von Stuckrad-Barre kennt man aus der Medienwelt der 90er und 2000er Jahre. Er hat beim Rolling Stone geschrieben. Er war beim Plattenlabel Motor Music und er war auch als Autor bei der Harald-Schmidt-Show, hatte eine eigene Literaturshow auf MTV Central und schrieb für verschiedene Zeitungen. Und bekannt wurde er vor allen Dingen durch sein Debütroman-Solo-Album, mit dem er sich einen Platz unter den Top-Pop-Autoren Deutschlands gesichert hat. Genau. In dem Buch berichtet, also in Panikherz berichtet er eben, wie er überhaupt dahin gekommen ist, wie seine Kindheit und seine Schulzeit noch relativ unspektakulär waren und wie es ihn dann aber immer mehr nach oben gezogen hat zu seinen Idolen und eben in die Medienwelt. Und schließlich ist er eben auch in den Reihen seiner eigenen Idole gelandet, ist jetzt mit manchen befreundet, von anderen wurde er während seiner Absturzzeit verspottet. Genau, und er beschreibt eben, wie das sich für ihn angefühlt hat. Und an einer Stelle sagt er zum Beispiel auch, dass er sich in diverse Jobs gefelixkrullt hat. Also quasi immer sich als mehr dargestellt hat, als er ist. Mhm. Wobei das für mich beim Lesen gar nicht so rüberkam, weil man schon merkt, dass er wirklich auch Talent hat. Sonst wäre er überhaupt nicht bei so vielen Sachen gelandet. Und sonst hätten diese Leute wie zum Beispiel Udo Lindenberg, mit dem er ja sehr gut befreundet ist und der ihn dann auch aus seinem Absturz quasi geholfen hat. Sonst hätten die wahrscheinlich gar kein Interesse an ihm gehabt. Und man merkt halt auch im Buch, dass er wirklich ein sehr kreativer Mensch mit sehr vielen Ideen ist. Mhm. Aber er hat eben auch, wie man so klischeehaft sagt, das Rampenlicht teilweise nicht vertragen, weil er dann sehr viele Selbstzweifel hat und die dann eben mit den Drogen bekämpft hat. Genau, was eben zu diesem Absturz führte. Und trotzdem geht man aus diesem Buch raus, dass der Autor eigentlich doch ein cooles Leben hatte, trotz der Sachen, die ihm passiert sind mit dem Zug und allem. Aber er hat trotzdem all seine Ziele erreicht. Also muss er ja auch irgendwas richtig gemacht haben und kann nicht die ganze Zeit nur gefelixkrullt haben.
Nee, also das glaube ich tatsächlich auch. Aber was ich so spannend finde, ist tatsächlich, wem der alles so begegnet ist.
Ja, genau.
Das ist so unglaublich. Man kennt sie alle, ja, und hat sofort Bilder vor Augen. Und das finde ich, das macht dieses Buch auch so lebendig. Ja, das ist so eine, das ist fast schon wie so ein Roadmovie, so ein bisschen, ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Das Sammelsurium der Popkultur eigentlich, könnte man so sagen.
Ja, genau. Und einfach so eine Menge so total skurriler Erlebnisse auch, ja, wo man manchmal, also ich war bei der Lesung, Und damals, als er das vorgestellt hat, und ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein, dass dem das passiert ist oder dass er das macht. Und man ist auch oftmals so die Momente, die du ja auch gerade eben angesprochen hast, man will ihn eigentlich, während er das dann liest, will man ihn eigentlich davor bewahren, dass er das macht, wovon er da gerade liest. Ja. Nein, 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 tu es nicht, weil man schon weiß, dass es nicht gut endet, weil man weiß, dass es jetzt irgendwie echt einfach nur in einer Katastrophe enden kann. Und das halt eben mit all diesen bekannten Namen, das wirft einfach ein unglaubliches Schlaglicht, ja, auf so eine ganz spannende Zeit einfach auch. Ja. Ist ein irres Buch, ein schneller Wegleser, fand ich.
Das stimmt, trotz der Dicke.
Ja, genau. Ja, aber es ist irgendwie, das geht wirklich, also es reißt einen so durch, ja, weil man auch eben, wie gesagt, ich glaube, es macht viel aus, dass man die Leute kennt, einfach ja. Mit denen der unterwegs war, oder?
Ja, es liest sich so ein bisschen wie eine durchfeierte Nacht, was das ja auch irgendwie ist.
Ja, genau. Das trifft es echt gut, das stimmt. So eine Nacht, wo man noch so mittendrin steckt erst, gell, und denkt, oh, was passiert jetzt alles noch, was machen wir heute noch, was stellen wir alles an? Genau. Ja, das ist unglaublich, das stimmt. Ja, in meinem Buch, was ich jetzt als nächstes habe, geht es jetzt ein bisschen, naja, beschaulicher kann man jetzt auch nicht sagen, aber ist nochmal eine ganz andere Nummer, was den Promi-Faktor betrifft. Ich bin lange drum rumgeschlichen und habe dann gedacht, doch, ich glaube, man muss das lesen, weil man da mehr über diese Familie und über sie vor allem erfahren muss. Die Rede ist von Michelle Obama, Becoming, meine Geschichte. Wir alle haben diese zwei Amtsperioden verfolgt und das Buch, das sie geschrieben hat, handelt von der Zeit davor, bis Barack Obama dann tatsächlich Präsident wird und schildert einfach ihre Geschichte, also wie sie wurde, was sie ist. Also sprich, sie hat es nie wirklich leicht gehabt, vor allem eben weil es Amerika einfach, diesen Menschen sieht man jetzt ja auch gerade, ja, an dem ganzen Thema macht es ihnen halt nicht leicht, also weder in der Schule, also da fing es dann eben schon an, noch beim Weiterkommen nachher auch, was das Studium betrifft, also leicht hatte sie es nie. Sie hat sich immer für die Rechte von Frauen und Mädchen eingesetzt, später dann eben auf der ganzen Welt, hat erstmal in dem Ort damit angefangen, in dem sie aufgewachsen ist und hat das dann aber tatsächlich einfach ausgeweitet, ja, und hat einfach geschaut, dass sie da einfach viel, viel bewegt. Also sie hat sich nicht so als First Lady so zurückgelehnt, sondern mit all dem, was ihr vorher eben einfach schon widerfahren ist und wie stark sie durch viele Dinge einfach durchgehen musste. Mit dieser Erfahrung hat sie eben einfach dann viel bewegt, als sie es dann wirklich konnte. Ja, also sie hat es halt vorher auch schon im Kleinen versucht, aber dann natürlich mit der ganzen Macht der First Lady. Und das ist unglaublich beeindruckend, weil sie eben nicht nur die Frau von Barack Obama ist, sondern halt eben wirklich eine ganz eigene, unglaublich faszinierende Geschichte hat. Und man erfährt sehr, sehr viel über das Leben im Weißen Haus, wovon wir alle ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel wissen. Also man sieht halt irgendwie mal ein paar Bilder und ja, der ein oder andere Präsident hat auch schon mal seine Memoiren geschrieben. Aber es ist trotzdem anders, wenn man erfährt, wie der Alltag eigentlich so ist, ja, auch mit den Kindern, die ja logischerweise mit dabei waren, wie das für die eigentlich war, also diese ganzen kleinen Dinge, über die sich eine Mutter auch Gedanken macht, in diesem ganzen Rummel, das erlebt man und es ist unglaublich ehrlich, ganz, also unbeschönigt auch, und sie schreibt halt eben nicht nur über die großen Erfolge, sondern eben auch über über Niederlagen, über Enttäuschungen, also da schreibt sie eben auch ganz, ganz ehrlich drüber. Und ja, was soll ich sagen? Man leidet mit, ja. Also und man freut sich mit und man ist fasziniert und es ist ein ganz, ganz warmherziges Buch. Also, das ich echt nur empfehlen kann. Es ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, die so viel erlebt hat. Also wirklich von ganz klein an, das kann man nicht mehr aus der Hand legen. Und ich finde, das ist so ein echtes Must-Read. Ein echter Must-Read. Muss man gelesen haben, finde ich, an der Stelle. Genau. Genau, unglaublicher Promi-Faktor hier. Michelle Obama, Becoming.
Man hat inzwischen auch das Gefühl, dass sie fast berühmter ist als ihr Mann irgendwie.
Ja, weil sie natürlich auch unheimlich früh auch die sozialen Medien auch für sich genutzt hat. Und wie hat man sie da erlebt, ja? Also die ist dann irgendwie einmal durch die Flure getanzt, ja, hat irgendwie, also ja, sie ist da ja weniger zurückhaltend auch. Also auch mit der Musik, für die sie natürlich auch stehen, die sie lieben, ja, für diese Lebensfreude auch, ist sie dadurch natürlich auch unheimlich nahbar geworden. Und so ist dieses Buch auch. Also man tanzt mit ihr durchs Weiße Haus. Nicht immer, aber
das klingt manchmal. Sehr sympathisch.
Ja, ist es tatsächlich. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Genau. Das war meine Empfehlung. Deine nächste, Anne.
Genau, meine nächste Empfehlung ist von Jeanette Walls, Schloss aus Glas. Und das handelt von der heute erfolgreichen Journalistin Jeanette Walls. Und sie beginnt damit, dass man ihr niemals ansehen würde, dass sie als Kind tagelang hungern musste, dass sie manchmal kein richtiges Zuhause hat und ihre Eltern sich nicht richtig um sie kümmern konnten. Ihre Eltern sind nämlich Künstler und Erfinder, die unglaublich kreativ sind, aber absolut nicht in der Lage, für ihre Kinder zu sorgen oder auch nur für sich selbst oder einen Job oder überhaupt irgendwas. Und so wächst Jeanette eben mit ihren 4 Geschwistern auf und muss sich eigentlich die ganze Zeit um sich selber kümmern. Eine der ersten Szenen ist, wie sie sich den Bauch mit kochendem Wasser verbrüht, weil sie Nudeln kochen wollte, weil es sonst nichts zu essen gegeben hätte. Und die darauffolgenden Wochen im Krankenhaus sind eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen, weil sie da von den Schwestern umsorgt wurde und sich so gefühlt hat, als war sie der Mittelpunkt der Welt. Und das macht eben eine Erfahrungswelt auf, von der ich jetzt zum Beispiel absolut keine Ahnung habe, weil wir ja in so einer behüteten Welt leben und uns überhaupt nicht vorstellen können, wie Kinder eben schon im Alter von 6 Jahren für sich selber sorgen müssen. Und dann gibt es aber immer wieder Momente, wo so ein gewisser magischer Faktor in diesem freien Leben, das die führen, durchschimmert. Zum Beispiel, wie ihr Vater ihr immer wieder Pläne macht für ein Schloss aus Glas, das er für sie baut. Oder wie er ihr zum Geburtstag einen Stern schenkt. Oder als sie in den Zoo gehen und dort einen Leoparden streicheln dürfen, was ja unglaublich unverantwortlich ist, aber sie sagt dann, sie war trotzdem stolz darauf, dass sie das einzige Kind war, das einen Leoparden streicheln durfte.
Okay.
Genau, und es wird halt im Laufe des Buches immer schlimmer. Am Anfang haben sie immer mal noch ein Haus, aber weil eben der Vater ständig in irgendwelche mysteriösen Geschäfte verwickelt ist, müssen sie dann immer mal wieder die Stadt verlassen und dann ist es in der nächsten Stadt halt eben noch eine Ebene drunter, dann haben sie irgendwann nicht mal mehr ein Haus. Und die Kinder merken dann eben, ja, es geht so nicht weiter, um ein wirkliches Leben zu führen, müssen sie einfach weggehen. Und sobald sie 16 werden, gehen sie dann eben in die Stadt und können sich dann auch ihr eigenes Leben verwirklichen, weil sie die Intelligenz, die ihre Eltern ja auch haben, geerbt haben. Aber dadurch, dass sie so früh erwachsen werden müssten, haben sie eben auch die Fähigkeiten, aus dieser Intelligenz was zu machen. Und die 3 Älteren führen dann auch wirklich ein erfolgreiches Leben. Jeanette ist, wie gesagt, Journalistin geworden. Ihre ältere Schwester ist Künstlerin, der jüngere Bruder Polizist. Aber das jüngste Kind mussten sie halt zurücklassen, als sie in die Stadt gezogen sind. Und die ist dann quasi bei den Eltern verrückt geworden, weil sie den Halt ihrer Geschwister nicht mehr hatte. Und das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte über eine Welt, die wir uns so gar nicht vorstellen können.
Nee, also da wird einem auch gerade ganz anders, finde ich. Also wenn ich das so höre, also da will man ja eigentlich nur retten in dem Moment. Gell?
Ja.
Nein, komm, ich helfe dir, komm zu mir, ich mache irgendwas, keine Ahnung, weil ich glaube, also weiß ich nicht, da verzweifelt man doch beim Lesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man will eigentlich die ganze Zeit die Eltern anschreien.
Ja, genau.
Was ist mit euch?
Das denke ich schon jetzt, wenn du das erzählst. Ja, denke ich mir so, oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Ja, okay. Aber es wäre eine Leseempfehlung, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Weil es so fesselnd geschrieben ist?
Ja, weil einen die Geschichte eben wirklich mitreißt und man also einerseits so eine gewisse Faszination auch für dieses Leben hat, was man sich halt gar nicht so richtig vorstellen kann. Und andererseits aber auch dieses Mitleid und dann dieser Stolz, als die Kinder schaffen, sich davon zu lösen.
Puh, okay, düster. Aber das ist so ein bisschen, also die Rede ist ja hier von einer Journalistin auch. Das ist eigentlich insofern eine gute Überleitung, weil ich jetzt auch einen habe. Ich habe jetzt auch einen Journalisten, nämlich Tisano Terzani. Ich weiß nicht, wie viele ihn kennen. Er lebt ja nicht mehr, ist ein italienischer Journalist gewesen. Ganz, ganz berühmter, der viele, viele Jahre für den Spiegel geschrieben hat und Auslandskorrespondent war. Und ich finde, neben seinem Japan-Buch oder seinem In Asien ist eines der schönsten Bücher, muss man sagen, Das Ende ist mein Anfang. Ein Vater, ein Sohn und die große Reise des Lebens. Das ist auch verfilmt worden mit den beiden, also als er noch gelebt hat. Ist ein wunderbares, das ganze Buch ist eigentlich so ein Gespräch über sein Leben, über die Wagnisse, die er eingegangen ist, weil er brauchte für all seine Geschichten viel, viel Mut, aber eben auch Gespräche über Vergänglichkeit, über Momente absoluter Schönheit, absoluter Trauer, auch das Thema, wie gehe ich mit Krankheit um, er hatte ja Krebs. Das alles findet da drin statt. Es ist ein unglaublich faszinierender Mensch gewesen. Der hat damals in 72 war das, hat er für den Spiegel in Asien das erste Auslandsbüro eröffnet. Und seine Familie, die folgte ihm kurz vor der großen Offensive da der nordvietnamesischen Truppen. Also es war schon auch da, also schon eine ganz gefährliche Zeit. Und so ein bisschen zieht sich das durch seine komplette Tätigkeit. Also er war überall nah dran, so ein klassischer Reporter hinter den Linien. Also er hatte, er war so Kriegsberichterstatter, kann man nicht anders beschreiben. Ja, und er hat zum Beispiel die Einnahme Saigons durch den Vietcong zum Beispiel miterlebt. Ja, er ist mit seiner Familie nach Hongkong umgezogen, dann 75. Und er war Zeuge des Kambodscha-Vietnam-Kriegs. Er war wirklich, also quasi mit dabei, ja, bei diesen ganzen Gräueltaten, die von Pol Pot verübt wurden, was man ja später auch als Holocaust in Kambodscha bezeichnet hat. Der hat einfach alles erlebt, was wir so aus den Nachrichten so kennen. Ja, er hat auch das arme China erlebt, ja, den Maoismus dort. Die Kommunistische Partei hat ihn festnehmen lassen. Er wurde angeklagt wegen konterrevolutionärer Aktivitäten. Er war irgendwie einen Monat in so einem Umerziehungslager in China. Das ist unfassbar, was der alles mitgemacht hat. Der ist dann in den 80ern, Ende der 80er Jahre, ist er nach Tokio umgezogen. Deswegen, es gibt auch ein wunderschönes Buch über Japan von ihm. Er ist einfach, kann man so zusammenfassend sagen, er ist einfach ein unglaublicher Asien-Experte gewesen. Also der kannte wirklich Asien wie seine Westentasche. Er kannte gefühlt alles und jeden. Und insofern, ja, ein spannender Gesprächspartner in diesem Film auch und auch in diesem Buch. Und das ist eine klare Empfehlung, weil dort alles einfließt, was er so erlebt hat. Also all seine ganzen Erfahrungen, das ist ja immer so in Gesprächen, das kann man ja auch nicht ausblenden, aber es ist halt so schön geschrieben. Ja, also diese Unterhaltung, dieses Einordnen von Ereignissen, so quasi rückblickend, wenn alles andere schon lange her ist, das ist ein faszinierendes Buch über einen ganz, ganz großen Journalisten. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ich finde Auslandsjournalisten oder Korrespondenten finde ich sowieso faszinierend, also ich jetzt persönlich, weil die sich ja immer auf ganz fremde Kulturen so einlassen. Und er hat es einfach ganz schön aufgeschrieben.
Klingt echt nach einem sehr interessanten und erfüllten Leben.
Ja, und so ist das Buch auch. Also alle Bücher von ihm sind so schön. Also klar, es gibt so die gesammelten Reportagen oder meine Südostasienreise oder meine asiatische Reise, so rum heißt es. Aber das Ende ist mein Anfang, finde ich, ist tatsächlich eines der schönsten, weil er da so nahbar wird und man eben einfach diesen Menschen, diesen Journalisten erlebt, der halt schon auch mal wirklich die Zähne zusammenbeißen muss in diesen Situationen, die ihm da passiert sind, die einfach ganz besonders waren. Genau. Was hast du als nächstes?
Ich habe als nächstes Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Das ist wieder ein Schriftsteller. Und im Gegensatz zu den anderen beiden Büchern ist hier aber nicht die gesamte Lebensgeschichte dargelegt, sondern eigentlich nur die letzten 2 Jahre. Und zwar wird bei dem Schriftsteller Wolfgang Herrndorf eine zu 100% tödlich verlaufende Art von Hirnkrebs festgestellt. Und er entschließt sich dann, seine letzten Monate zu nutzen, um seine angefangenen Romanprojekte zu beenden und zu veröffentlichen, was ihm dann auch gelungen ist. Kennen sicherlich viele Chick, diesen Jugendroman. Genau. Ja. Und außerdem noch stammt aus dieser Zeit Sand. Das ist ein Krimi, der in der Wüste spielt.
Okay.
Genau, und um eben in dieser Krankheitszeit nicht zusammenzubrechen, nimmt er sich eben vor, so viel wie möglich zu arbeiten. Und seine Freunde hält er dann in einem Internetblog über die Fortschritte seines Arbeitsprozesses und auch über seine Therapie auf dem Laufenden. Und dieser Blog ist eben in dem Buch Arbeit und Struktur zusammengefasst.
Und, okay.
Ja, es ist dadurch wahnsinnig authentisch, weil er ja quasi für seine Freunde geschrieben hat und nicht wirklich für einen Leser. Und man hat so das Gefühl, den Autor live zu begleiten in dieser schwierigen Zeit. Und er hat dann eben auch wie man sich in solcher Situation auch Gedanken macht über das Leben und Sterben an sich. Und diese Gedanken sind einfach nur so herzzerreißend und beeindruckend. An einer Stelle hat er zum Beispiel geschrieben, ein Jahr in der Hölle, aber auch ein tolles Jahr. Im Schnitt kaum glücklicher oder unglücklicher als vor der Diagnose, nur die Ausschläge nach beiden Seiten größer. Insgesamt vielleicht sogar ein bisschen glücklicher als früher, weil ich so lebe, wie ich immer hätte leben sollen und es nie getan habe, außer vielleicht als Kind.
Mm, und, oh, das ist ganz schön geschrieben.
Mhm. Man merkt eben einfach, dass er dadurch, dass er jetzt weiß, dass sein Leben bald enden wird und er nicht ewig Zeit hat, wie er früher dachte, die ganzen Sachen macht, die er schon immer hätte tun sollen, eben diese Bücher beenden. Mhm. Vorher hat er eigentlich nur ein Buch fertig geschrieben und sonst immer so vor sich hergeschoben. Das mache ich dann irgendwann mal.
Okay.
Und er zieht zum ersten Mal in eine richtig schöne Wohnung. Vorher hat er halt immer nur in so Übergangswohnungen gehaust. Und er macht einen Urlaub mit seinen Freunden, was er auch noch nie gemacht hat. Und man merkt eben einfach, wie dieses Buch, diese Botschaft, lebe, solange du, also wenn du in diesem Moment, den du hast, obwohl das nicht mal sein Anliegen war, das irgendwie so zu übermitteln, sondern er hat einfach aufgeschrieben, was er gefühlt hat. Mhm. Und das ist so mitreißend. Ich habe mir auch 1000 Stellen markiert hier.
Sieht man. Ja. Okay.
Das ist für mich so ein Buch, da kann ich immer mal wieder eine Seite aufschlagen und ein Stück lesen, weil es eben auch abgetrennte Blogbeiträge sind und nicht so eine fließende Geschichte, wo man nicht einfach irgendwo in der Mitte lesen kann. Und das hilft einfach immer irgendwie so, seine Gedanken zu lesen. Das ist wirklich eine ganz große Leseempfehlung.
War das beabsichtigt, dass dieser Blog veröffentlicht wird?
Nee, ich glaube nicht so richtig. Also ich glaube, er hat es dann, später hat er ihn öffentlich gemacht, aber es war nicht beabsichtigt von ihm, dass das mal ein Buch wird.
Mhm. Aber jetzt hast du mich wirklich sehr neugierig gemacht, weil Chick kenne ich natürlich, klar, aber das Buch, also über ihn muss man ja sagen, ne?
Ja.
Von ihm über ihn, das hatte ich noch nicht in der Hand, aber du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich muss mir das auch holen.
Dann habe ich schon mal mein Ziel erfüllt.
Ist die gelungen?
Ja.
Ist die gelungen? Ja, wenn man jetzt einen Schritt in die andere Richtung geht, dann könnte da jetzt meine Empfehlung reinpassen, nämlich das Buch von Ulrike Döpfner, Was für ein Kind waren Sie? Also wir gehen nicht ans Ende eines Lebens, sondern an den Anfang. Und Ulrike Döpfner hat danach gefragt, was war denn die erste Erinnerung ihrer Kindheit? Oder was für ein Kind waren Sie? Welche Werte haben Ihre Eltern Ihnen vermittelt? Und haben Sie als Kind Niederlagen erlebt? Was war die erste große Liebe? Solche Fragen hat sie ganz berühmten Leuten gestellt, nämlich ganz vielen Prominenten aus Politik, Wissenschaft, Kunst, Musik, Literatur, Wirtschaft, Sport. Da sind lauter ganz große Namen dabei, also von Ildiko von Kürti, Vitali Klitschko, Udo Lindenberg, Georg Baselitz, Christian Thielemann, Guido Westerwelle oder David Garrett. Also sie hat all diese Menschen und noch viele mehr, hat sie nach ihrer Kindheit gefragt, nach besonderen Erlebnissen. Das ist auch so berührend, so ehrlich, so nahbar, diese Geschichten, dass man auch das nicht aus der Hand legen kann. Weil man nämlich logischerweise, man hat es jetzt, glaube ich, gerade eben schon gemerkt an den Namen, die sind ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten Kind gewesen, so, um es mal so zu auszudrücken. Und insofern erlebt man halt nicht nur unterschiedliche Zeiten, sondern auch unterschiedliche Milieus, auch von dem, was eben einfach um sie rum halt los war. Und das ist extrem spannend, weil man natürlich heute ja den späteren Lebensweg weiß und sich automatisch immer wieder fragt, hat das jetzt eigentlich das Leben geprägt? Also waren das jetzt Ereignisse oder Empfindungen, die so gravierend waren, dass sie das Leben so bestimmt haben, ist natürlich so. Ja, also es gibt viele, viele kleine Erlebnisse da drin, wo man denkt, ach Gott, ja, so, es ist irgendwie völlig klar. Und es ist total schön zu lesen. Das ist ja eine Sammlung, also von verschiedenen Geschichten. Also wieder mal was anderes. Es sind keine echten Biografien, aber Teile davon quasi. Also weil es halt eben immer um die Kindheit ging. Das ist auch eine klare Leseempfehlung, weil es unheimlich schön ist.
Und merkt man dann auch, dass, das sind ja alles berühmte Persönlichkeiten, merkt man dann, dass sich das schon in der Kindheit abgezeichnet hat, dass sie quasi was Besonderes sind?
Nee.
Allerweltskindheiten.
Ja, also fast, ja. Also nicht in allen Fällen. Ja, es kommt ja immer darauf an, aus was für einem Elternhaus die kamen. Es sind ja auch einige dabei, die also auch aus einem extrem guten Elternhaus kam, sage ich jetzt mal, also sehr, sehr vermögend auch streckenweise. Da sieht das natürlich dann schon anders aus. Da sind viele, viele Dinge tatsächlich schon, kann man ja nicht anders sagen, in die Wiege gelegt. Mhm. Aber eigentlich nicht. Nee, also eigentlich würde ich jetzt nicht sagen, dass man so eine Vorbestimmung sieht. Okay, David Garrett ist vielleicht auch noch eine Ausnahme, aber bei den anderen, nee. Also neugierig sein zu diesem Buch greifen ist schon ein paar Tage älter, aber es wird nicht alt. Also weil all diese Menschen, um die es da geht, die kennen wir alle. Und es ist toll, über deren Kindheit in dieser Form zu lesen. Also wer Lust hat, einfach mal so Schnipsel von Biografien zu lesen, ja, wer jetzt sagt, ich will eigentlich keine ganze, sondern einfach nur mal so ein bisschen spickeln, für den wäre das eine klare Leseempfehlung. Genau.
Das klingt auf jeden Fall gut. Klingt auch nach einem guten Geschenk, das muss ich mir mal merken.
Ja, ist es, weil wirklich, also irgendjemanden kennt man immer aus dem Buch, ja. Also egal, wo man jetzt, in welchem Gebiet man jetzt irgendwie bewandelt ist, aber man muss immer nicken. Also, ja, klar, kenne ich, ja. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir euch eine ganze Menge Beispiele gegeben von spannenden und sehr, sehr unterschiedlichen Biografien, die uns aber, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, alle sehr bewegt haben. Ganz klare Leseempfehlungen. Die Links sind wie immer am Ende nochmal nachzulesen in unserer Podcast-Beschreibung und auch auf der Homepage. Insofern bleibt uns treu. Schickt uns viele Buchempfehlungen. Wir freuen uns sehr darüber. Und ja, wir sagen einfach mal, tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.